Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wir feiern Geburtstag heute in der Sendung. Nicht der eigene, sondern der von der Getränkedosa. Die gute Dosa wird 75. Was die Erfindung in der Konsumwelt für Auswirkungen gehabt hat, später bei ist. Dazu Tipps, was zu tun ist, wenn plötzlich eine Rechnung aus dem Internet ins Haus flattert. Wir sagen, wie die meisten Menschen aufhören und röken. Und ihr erklärt, was Noroviren der Winter bis jetzt machen. Zuerst geht es um viel Geld, um Pensionskassengeld. Am 7. März stimmen wir über den Mindestumwandlungssatz von der Pensionskasse ab. Und spätestens, wenn man das Wort kehrt, merkt man, wenn es um Pensionskasse geht, dann wird's kompliziert. Espresso macht die Woche aus kompliziert, darum einfach und erklärt. Am Donnerstag dann ganz konkret alle Fragen zur Abstimmung vom 7. März. Heute geht's aber um die Kästen, die bei der Pensionskasse immer wieder Diskussionsstoff sind. Ganz konkret, wie gross darf der Betrag sein, den die Pensionskasse für das Verwalten vom Ersparten verrechnet? Oder anders, könnte man da nicht viel Geld sparen? Yvonne Hafner.
Die Schweizer Pensionskassen verwalten insgesamt ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden Franken. Das sind 600'000 Millionen Franken, eine gigantische Summe. Die Pensionskassen haben den Auftrag, dass sie das Geld verwalten und sicher und gewinnbringend anlegen. Das alles ist aber natürlich nicht ganz gratis. Das Bundesamt für Sozialversicherungen schätzt die Kosten, die bei den Pensionskassen auflaufen, sei das für die Administration oder fürs Geldanlegen, auf insgesamt knapp 3 Milliarden Franken. Das macht pro Person, je nachdem wie man rechnet, zwischen 600 und 800 Franken im Jahr. Der Martin Janssen, er ist Professor für Finanzmarktökonomie an der Uni Zürich und Gründer von einer grossen Schweizer Beratungsfirma für Pensionskassen, zweifelt nicht grundsätzlich an diesen Kosten.
Alles, was produziert wird, ob das eine Maschine ist, ein Auto oder Dienstleistungen oder Anlagen, das kostet etwas. Und das ist nicht das Problem an und für sich, sondern die Frage ist, kann man die Kosten mit sinnvollen Massnahmen kleiner machen?
Gerade weil das Thema so komplex ist, gäbe es beispielsweise Heerscharen von Beratern, die den Pensionskassen ihre Dienste anbieten, und die Preise, die sie für diese Beratungen verlangen, seien enorm unterschiedlich, meint Martin Janssen. Er behauptet darum,
man könnte die Kosten bei durchschnittlich gleicher Qualität ganz sicher, ganz erheblich senken.
Dieser Meinung ist auch der Herbert Brändli. Er ist Stiftungsratspräsident der Sammelstiftung Profond. Die verwaltet Pensionskassengelder von kleineren und mittleren Unternehmen. Gleichzeitig ist der Herbert Brändli auch noch Chef von einer Pensionskassenberatungsfirma. Er geht mit seiner Branche hart ins Gericht.
Die Kosten nehmen rapide zu. Die Teilnehmer, ich sage denen auch Mitesser im Vorsorgekuchen, die Teilnehmer werden immer zahlreicher. Die alle leben gut vom Vorsorgekuchen.
Der Herbert Brändli hat darum letzten Sommer bei den Beratungshonorar die Handbremse gezogen. Neu zahlt die Stiftung Profond ihren Pensionskassenberater nur noch fixe Gebühren und allenfalls ein kleines Erfolgshonorar. So können wir dieses Jahr mindestens ein Drittel der Vermögensverwaltungskosten einsparen. Der Vorwurf, dass sich die Pensionskasse generell zu viel und vor allem zu teuer beraten lassen, will der Hans-Peter Konrad, Direktor vom Pensionskassenverband, so nicht lassen. Bei seinem Verband sind gut 1'000 von den insgesamt 2'300 Schweizer Pensionskassen angeschlossen. Auf einen Teil dieser Beraterkosten können wir gar keinen Einfluss nehmen, sagt er. Das Gesetz schreibt vor, dass eine Pensionskasse externe Leute anstellen muss, um die Finanzen der Kasse zu prüfen. Beim anderen Teil gibt es aber durchaus Sparpotenzial, gibt der Hans-Peter Konrad zu.
Was wir hingegen auch feststellen, ist auf der Seite der Vermögensverwaltung. Dort stellen wir mehr Berater fest, stellen wir auch fest, dass sich die Finanzinstitute eigentlich mit doch sehr hohen Energie um die Pensionskasse bemüht.
Mit anderen Worten, weil in den Stiftungsräten der Pensionskasse, die für die Anlagestrategie verantwortlich sind, häufig Laien sitzen, werden sie vielmals von Banken oder von Pensionskassenberatern unterstützt. Neben den Kosten, die das verursacht, kommt auch noch ein zweiter Effekt dazu, sagt Manuel Amann, Professor für Finanzen an der Uni St. Gallen. Berater tendieren nämlich dazu, dass sie in einer Pensionskasse zu einer Anlage raten, die teurer kommt, weil das Geld ständig jemand im Auge behalten muss.
Da stellt man immer wieder fest, dass es Situationen gibt, wo eben vielleicht nicht die günstigsten Produkte ausgewählt worden sind und dass es Möglichkeiten gibt, dass man doch substanzielle Geldbeträge einsparen kann.
Eine Möglichkeit zum Sparen sieht der Professor Manuel Amann zum Beispiel in der Art, wie man Gelder von den Leuten anlegt. In einer Studie hat Manuel Amann kürzlich aufgezeigt, dass auf lange Frist passiv geführte Anlagen besser rendieren als aktiv geführte Anlagen. Aktiv anlegen heisst, dass ein Anlageverwalter aktiv versucht, die Rendite zu optimieren. Zum Beispiel indem er das Geld immer wieder jemand anders anlegt, dort, wo es eben gerade am vielversprechendsten scheint. Bei den passiven Anlagen ist der Verwaltungsaufwand kleiner und das macht die Instrumente darum auch günstiger und offenbar rentabler, wie der Manuel Amann in der Studie aufzeigt. Das Problem ist, dass bei den Banken und zum Teil auch bei den Beratungsunternehmen die Versuchung gross ist, den Kassen die teureren Produkte zu verkaufen, wo man mehr daran verdienen kann. Darum setzen viele Pensionskassen trotzdem immer noch auf die teureren aktiven Instrumente, bemängelt der Manuel Amann von der Uni St. Gallen. Dabei?
Im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass teure Produkte eben nicht besser sind als günstige Produkte und dass man eben mit Kostenersparnis renditemässig über die Jahre hinaus einiges kann rausholen.
Der Hans-Peter Konrad, Direktor vom Schweizer Pensionskassenverband, streitet nicht ab, dass Diskussionen über Kosten immer wieder geführt werden muss. Er möchte aber keine Vorschriften.
Wir stellen auch in den letzten Jahren einen Trend zu passiveren Vermögensanlagen fest. Und in diesem Bereich ist klar, dass dort der Beratungsaufwand tendenziell kleiner ist. Ich will einfach quasi nicht generell sagen, nur in der passiven Anlagestrategie liegt letztlich das Heil.
Sei es bei der Administration oder eben bei den Kosten fürs Anlegen vom Geld, wie viel Luft es bei den Kosten für die berufliche Vorsorge noch drin hat, darüber wird viel spekuliert. Verlässliche Zahlen gibt es keine. Fakt aber ist, wenn es ums Thema Kosten geht, sitzt der Arbeitnehmer am kurzen Hebel. Wenn jemand das Gefühl hat, seine Kasse sei zu teuer und zu wenig effizient, hat er keine Möglichkeit zum Wechseln. Im Gegensatz zu der Krankenkasse oder zu der Versicherung. Es gibt nur gerade ein einziges Mittel, wie der Pensionskassenzahler Einfluss nehmen kann, wie der Hans-Peter Konrad sagt. Und das ist...
Der Versicherte hat die Möglichkeit, über seine Vertreter im Stiftungsrat Einfluss zu nehmen. Er kann seine Arbeitnehmer oder Arbeitgeberkollegen anfragen und sie auch darauf hinweisen, dass er den Eindruck hat, die Kasse arbeite zu teuer. Und über solche Interventionen gelingt es dann auch, eine Diskussion zu entfachen.
Ob das allerdings wirklich reicht, um etwas zu ändern, diese Frage bleibt unbeantwortet.
Der Beitrag von der Yvonne Hafner zu den Kästen in der beruflichen Vorsorge. Morgen geht es im Themenschwerpunkt Pensionskasse dann um die Frage, wieso man bei der Pensionskasse im Gegensatz zu den anderen Versicherungen aber so wenig darf mitreden. Dererseits, ihr hört Espresso mit Konsumnachrichten. Florin Meissen.
Heute ist der sogenannte Safer Internet Day, also der Tag vom sicheren Internet. Aus dem Anlass warnen weltweit verschiedenste Konsumentenorganisationen vor Internetfallen. Auch Espresso hat schon manchmal darüber berichtet. Die Masche bei diesen Fallen ist immer ähnlich. Ein Angebot, zum Beispiel ein Programm zum Abladen, das auf den ersten Blick eigentlich gratis ist, kostet dann eben doch etwas. Das sieht man, wenn überhaupt, aber nur versteckt im Kleingedruckten. Viele sehen es eben nicht, gehen rein und kommen dann später eine Rechnung über. Dazu gibt es immer den gleichen Rat, zahlen Sie die Rechnung nicht und tun Sie sie bestreiten, was Sie genau machen können, falls Sie auf deren Internetfalle eingeht sind. Dazu können Sie einen längeren Espresso-Beitrag nachlesen auf drs1.ch unter Espresso. Die meisten Leute, die mit dem Rauchen aufhören, schaffen das offenbar ohne Hilfsmittel. Zu dem Schluss kommen australische Forscher, die über 500 Studien zum Thema ausgewertet haben. Zwei Drittel bis sogar drei Viertel der ehemaligen Raucher haben laut dieser Studie kein Hilfsmittel wie etwa Nikotinersatzpräparat oder psychologische Hilfe gebraucht, um von den Zigaretten wegzukommen. Und wer endgültig aufhören konnte, sagt im Nachhinein, dass es einfacher gewesen ist als erwartet. Der Norovirus ist wieder auf dem Vormarsch. Der Virus löst bei den Betroffenen Magen-Darm-Grippen aus. In den letzten 6 Wochen sind im Bundesamt für Gesundheit 30 Fälle von Noroviren gemeldet worden. Betroffen sind 28 Spitäler oder Heim und 2 Militärkasernen in verschiedenen Kantonen. Mit Noroviren steckt man sich relativ leicht an, was gerade die Ausbreitung in Heim und Spitäler begünstigen tut. In den letzten Jahren sind in der Schweiz im Winter regelmässig Epidemien mit dem Norovirus auftreten.
Das Geräusch hier, das gibt es seit mittlerweile 75 Jahren. So lange gibt es Getränke in Dosen schon. Die Getränkedose, die feiert dieses Jahr also Jubiläum. Ein Produkt, das sich je nach Land und Kultur ganz verschieden durchgesetzt hat. Aber auf jeden Fall ist eine Dose nicht mehr wegzudeichen. Cornelia Büttler wirft einen Blick auf die Entwicklung der Verpackung.
Das erste Bier in einer Dose ist am 24. Januar 1935 auf den Markt gekommen. Dortmal war die Dose noch aus Stahl, hat etwa 100 Gramm gewogen und man musste mit einem separaten Dolch ein Loch in die Dose stechen, um daraus zu trinken. Tempi Passati. Heute ist Getränkedose aus Aluminium 5 bis 10 Mal leichter und zu 100% rezyklierbar. Die ersten Getränkedosen sind in den 60er Jahren in der Schweiz auftaucht. Feldschlössli hat bis dorthin das braute Bier in Flaschen und Fässer unter die Leute gebracht. Für Markus Werner, Pressesprecher von der Feldschlössli, ist heute die Bierdose aber nicht mehr wegzudenken.
Es ist sicherlich eine Geschmackssache und jedem Einzelnen überlassen, ob er Bier in der Flasche oder lieber in der Dose trinkt. Es ist natürlich schon so, dass vom Image her, vom Erlebnis her, dort gehört eigentlich fast eher Dose zum Fußballabend, weil Fußball und Bier in Dose, das gehört einfach irgendwie zusammen.
Weil es aber auch noch andere Gelegenheiten gibt zum Bier trinken, halten sich bei Feldschlössli der Verkauf von Bier in Flaschen und Bier in Dosen in der Waage. Anders sieht die Verkaufssituation bei Coca-Cola Schweiz aus. Ruth Matthias, Pressesprecherin von Coca-Cola HBC Schweiz.
Dosen ist bei uns mit rund 3% ein kleiner Anteil an unserem Volumen in der Schweiz. Und PET ist eigentlich sehr beliebt in der Schweiz. Ich denke, das liegt an den Konsumentenwünschen. Sie wird anders gehandhabt. Also ich denke, Dosen hat den Vorteil, dass sie handlich lagerbar ist. Sie wird meistens sofort konsumiert. Und wir haben festgestellt, oft daheim auch konsumiert. Und PET ist also der Vorteil, dass es wiederverschliessbar ist und dass man den Konsum eigentlich besonders unterwegs kann auch haben.
Die Qualität und der Geschmack sind auf alle Fälle genau gleich, ob jetzt das Getränk in Glasfläschli, PET, also PET, oder Dosen verkauft wird. Das Gleiche sagt auch der Markus Werner von Feldschlössli.
Es gibt manchmal Kunden, die finden, das Bier in Dosen schmecke schlechter. Es ist witzig, dass da so viele Mythen gibt, die sich rund um das Bier in Dosen ranken. Und eigentlich sind alle davon falsch. Ein Bier in Flasche und das Bier in Dosen ist genau das gleiche Produkt und es schmeckt also auch genau gleich.
Produziert werden die Getränkedosen für die Schweiz im Ausland. Verschiedene internationale Getränkedosenhersteller beliefern den Schweizer Markt. Einer der grössten Getränkedosenhersteller der Welt ist die Firma Rexam. Sie produziert weltweit 50 Billionen Dosen. Davon brauchen allein die Briten 8 Billionen. Für die Schweiz produziert Rexam 450 Millionen Dosen pro Jahr. Der John Rives, Verkaufsleiter bei der Firma Rexam in London, findet es faszinierend, dass Getränkedosen nicht in allen Ländern gleich stark gebraucht werden.
That's absolutely fascinating and I think the start is that different.
Ich glaube, das fängt damit an, dass verschiedene Nationalitäten verschiedene Sorten von Produkten trinken. In Amerika und Großbritannien zum Beispiel ist der Markt für Softgetränke sehr gross und ein fester Bestandteil der Kultur. In anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, sind die Leute vielleicht nicht so daran gewöhnt, an heissen Tagen rauszugehen und eine Dose zu trinken zu kaufen. Vielleicht trinken sie mehr Wasser oder Sachen, die sie daheim angerührt haben.
So this is a difference in culture.
Die Kultur könnte also ein Grund für diesen Unterschied sein. Ein zweiter Grund könnte für John Rives auch sein, dass Länder wie Deutschland und Schweiz ein ausgeprägtes Recycling-System haben, während man in anderen Ländern an Einwegverpackungen gewöhnt ist. Wo die Schweiz hingehört, ist klar. Der Daniel Frischknecht von der IGORA, der Genossenschaft für Aluminiumrecycling.
Die Schweiz ist eigentlich nicht ein Dosenland. In der Schweiz haben wir vielleicht etwa 60 Dosen pro Einwohner, Einwohnerin pro Jahr, die gebraucht werden. Wenn Sie Amerika schauen, die haben etwa 400 pro Einwohner pro Jahr. Also wir sind eigentlich ein Dosenland per se.
Dosenland hin oder her, die Schweizer sind Weltmeister im Aludosen-Recyceln. Pro Jahr werden 6'300 Tonnen Aludosen verbraucht und ca. 5'800 Tonnen werden rezykliert. Für Daniel Frischknecht, Marketingleiter der Igora, ist klar.
Im Moment, so wie sie ist sie eigentlich perfekt. Also sie verhebt, sie ist rezyklierbar zu 100%. Und man kann sie immer wieder brauchen. Also es ist nicht einmal rezyklierbar und dann kann man es nicht mehr brauchen, sondern man kann sie immer wieder brauchen.
Dosenhersteller wie Rexam kaufen das rezyklierte Aluminium wieder zurück, um wieder neue Dosen daraus zu machen. Aber auch wenn die Dose in ihrem jetzigen Zustand fürs Recyceln perfekt ist, für die Getränkedosenhersteller wie Rexam gibt es immer noch etwas, das man verbessern kann. So soll die Grösse der Dose in Zukunft noch besser dem Kunden und dem Inhalt angepasst werden. Der John Rives.
For example, most energy drinks are sold in smaller.
Die meisten Energy Drinks zum Beispiel werden in kleineren Dosen von 25 cl verkauft. Dann haben wir auch Wein in Dosen von 20 cl und meine Kollegen in Russland trinken Bier aus 1 Liter Dosen. Die Dose der Zukunft wird aber nicht nur ganz verschiedene Grössen haben. Mit der neuen Technologie wird man in Zukunft mit noch dünnerem Material als Dose heute ist, eine Art Flasche kreieren, mit Drehverschluss und einem langen Hals. Weil ein Haufen Leute halt traditionellerweise doch gerne ihr Bier aus einer Flasche trinken. Und so schließt sich der Kreis in Zukunft wieder von der Flasche zur Dose zu der Flasche.
Die Cornelia Büttler über die Getränkedose, die am 24. Januar 1935 zum ersten Mal im Verkauf gewesen sind.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.